Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Mammutprojekt Rom. Heute, das ist das Ende des zweiten Teils und die 12. Predigt. Wir haben ja immer mal wieder gesagt, das heißt Mammutprojekt und das ist auch eins. Und zu einem Mammutprojekt gehört, dass man sich ja nicht so ganz sicher ist, ob man das wirklich meistert bis zum Ende. Der Römerbrief ist recht lang, wir lassen uns 2 Jahre Zeit, immer wieder Pausen dazwischen. Trotzdem werden das über 20 Predigten werden und jede Predigt, habt ihr ja schon gemerkt, hat einen ziemlich langen Textabschnitt immer noch vor sich. Und der Römerbrief ist dann auch noch anspruchsvoll, so von seinem Inhalt her. Für uns wäre deshalb gut, jetzt nach diesem zweiten Teil mal zu wissen, wie kommt das bei euch an? Also ist das interessant, ist das langweilig, ist das ein gutes Projekt und deswegen sollten wir es im Herbst irgendwie weitermachen, ist das ein gutes Projekt, aber es reicht jetzt auch so. Und das wollen wir rausfinden und deswegen werdet ihr morgen Abend eine kleine Umfrage vorfinden. Entweder wenn ihr auf der Homepage unter News guckt, gibt es so einen kleinen Eintrag da mit der Umfrage, oder die Leute, die den Newsletter abonniert haben, bekommt das auch direkt auf als Mail, müssen dann trotzdem da den Link anklicken und so. Da kannst du ein paar Fragen beantworten und uns helfen zu entscheiden, ob und wie wir weitermachen. Das sind im Wesentlichen so Skalenfragen, also ganz einfach, muss man einfach nur Multiple Choice oder mal irgendwie wählen zwischen 0 und 10, ja, nichts Schwieriges. An einer Stelle kann man einen längeren Text reinschreiben, aber das ist der einzige Punkt, wo man nicht muss, sondern kann. Also, macht da mal mit, dann haben wir vielleicht eine Idee darüber, wie kommt dieses Mammutprojekt bei euch an. Okay, heute starten wir also in diesen letzten Abschnitt des zweiten Teils, Nichts und Niemand, haben wir diese Predigt genannt. Zuerst brauchen wir 3 Bilder, so innere Bilder, die versuche ich euch jetzt mal so vor Augen zu malen. Das erste Bild oder die erste Situation, es ist ein Raum, in einem Raum, vielleicht 15 Quadratmeter, die Wände sind hell, es sind ein paar Bilder an den Wänden, aber die täuschen nicht so wirklich darüber hinweg, dass eine gewisse Sterilität in dem Raum herrscht. Es sind Schränke da, in der Regel hell, weiß, grau, vielleicht so ein hellblau, Waschbecken, eine Wanne vielleicht sogar, medizinische Geräte stehen herum, deren Bedeutung sich dem Laien nur so halb erschließt. In der Mitte des Raumes ein Bett, auf dem Bett eine Frau, am Kopfende dieses Bettes ein Mann. Regelmäßig stöhnt sie auf vor Schmerzen. Beide sind angespannt, aber es liegt trotz der Sterilität und vielleicht wegen der bisschen bunten Bilder und so, nee, eigentlich wegen was ganz anderem, es liegt eine positive Anspannung in der Luft. Zumindest für ihn kann ich das sagen, dass das so ist. Es ist ein Kreissaal und die beiden warten auf die Geburt des neuen Lebens. Es ist nicht so... so ganz der, wenn es dann so richtig losgaloppiert, ja, es ist so, die Wehen kommen, aber sie kommen noch nicht regelmäßig genug. So, es ist diese Wartehaltung. Wie lange dauert das noch? Die Hebamme sagt, bestimmt nicht mehr lang, hat sie aber vor 3 Stunden auch gesagt, so diese. 2. Bild. Wieder ein Raum, sehr viel größer allerdings. Viele Menschen sitzen in Reihen, Zuschauer. Und die Stimmung ist auch angespannt, aber anders angespannt, nicht so positiv. So eine gewisse Beklommenheit, aber auch so eine Neugier irgendwie. Keiner sagt ein Wort. Es würde jetzt hier irgendwie unpassend sein. Man tuschelt vielleicht höchstens. Ein Platz ist recht prominent in der Mitte dieses Raumes. Allerdings leer im Moment. Links und rechts davon sitzen Menschen, diesem Platz in der Mitte zugewandt. Auf der einen Seite die Anklage, auf der anderen Seite Angeklagter und Verteidiger. Und gerade hat das Gericht irgendwie nach seiner Beratung wieder Platz genommen und verkündet das Urteil. Das ist das 2. Bild. Das 3. Bild ist aus einem Film. Henrik Otto ist Bundessekretär der FEGs für Süddeutschland und gestern hat er dieses Bild in einem Vortrag erwähnt und ich sitze da so in so einem Vortrag am Samstag und denke natürlich an meine Predigt am Sonntag und wenn da was Gutes ist, dann habe ich kurz überlegt, wie viele City Churches sind da, weniger, also kann ich das nehmen. Henrik ist ungefähr so alt wie ich, ich kenne den Film deswegen ungefähr so wie er, 1996, Independence Day. Und das benutze ich jetzt mal. Da sind ein Mann und eine Frau wieder in einem Raum, aber kein Bett und so. Sie ist Beraterin des Präsidenten. Er ist irgendwie so ein Nerd, der irgendwie helfen soll, diese außerirdische Bedrohung abzuwenden. Ich weiß es nicht mehr genau. Er hat jedenfalls eine Brille. So. Und ich glaube, er macht irgendwas mit Computern. Ich weiß es nicht mehr. Aber jedenfalls, wichtig ist, die zwei waren einst verheiratet. Hatten aber sehr unterschiedliche Lebensvorstellungen und Ziele. Er war mehr so der Typ, der zufrieden war mit dem, wie es war. Und sie wollte was erleben, Abenteuer irgendwie, etwas aus sich machen, einen Unterschied machen, etwas bewegen. Darum hat sie, glaube ich jedenfalls, dass es so gewesen ist, dass sie ihn verlassen hat. Und jetzt sind sie in diesem Raum und sie sagt so quasi entschuldigend, mit Rückblick auf diese Zeit damals, wolltest du denn nie Teil von was Besonderem sein? Und er dann mit Nachdruck, ich war Teil von etwas Besonderem. Ich war Teil von etwas Besonderem. Das sind diese drei Bilder, durch die gehe ich jetzt so durch in der Predigt durch. Also wieder zurück zum ersten Bild. Und ich lese den Anfang dieses Textes oder den größeren Teil dieses Textes von Paulus. Römer 8, Abvers 18. Im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen wird und an der er uns teilhaben lassen wird. Ja, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen. Allerdings ohne etwas dafür zu können. Sie musste sich dem Willen dessen beugen, der ihr dieses Schicksal auferlegt hat. Aber damit verbunden ist eine Hoffnung. Auch sie, die Schöpfung, wird von der Last der Vergänglichkeit befreit werden und an der Freiheit teilhaben, die den Kindern Gottes mit der künftigen Herrlichkeit geschenkt wird. Wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Und sogar wir, denen Gott doch bereits seinen Geist gegeben hat, den ersten Teil des künftigen Erbes, sogar wir seufzen innerlich noch. Weil die volle Verwirklichung dessen noch aussteht, wozu wir als Gottes Söhne und Töchter bestimmt sein. Wir warten darauf, dass auch unser Körper erlöst wird. Unsere Errettung schließt ja diese Hoffnung mit ein. Nun ist aber eine Hoffnung, die sich bereits erfüllt hat, keine Hoffnung mehr. Denn warum sollte man auf etwas hoffen, was man schon verwirklicht sieht? Da wir also das, worauf wir hoffen, noch nicht sehen, warten wir unbeirrbar, bis es sich erfüllt. Und auch der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Auf diese Weise kommt er uns in unserer Schwachheit zu Hilfe, weil wir ja gar nicht wissen, wie wir beten sollen, um richtig zu beten. Und Gott, der alles durchforscht, was im Herz des Menschen vorgeht, weiß, dass der Geist mit seinem Flehen und Seufzen sagen will. Denn der Geist tritt für die ein, die zu Gott gehören, so wie es vor Gott richtig ist. Eins aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Der nächste Teil ist dann kürzer. Paulus denkt über diese Welt in einer ganz eigenartigen Weise, habe ich gedacht. Die Welt ist schwanger sozusagen. Die Welt ist sozusagen schwanger. Die Welt hat sozusagen ein schmerzverzerrtes Gesicht, wie so eine Frau, die ein Kind bekommt. Sie wartet darauf, dass diese Schmerzen endlich enden und neues Leben geboren wird. Aber Schwangerschaft, Geburt, ist ja so eine Art Schmerzen, die trotz der Schmerzen eine höchst erfreuliche Sache ist. was in dieser Welt jetzt wehtut, sagt er, fällt eigentlich nicht ins Gewicht gegenüber dem Großartigen, was da kommen wird. So, Paulus spricht hier also Leute an, die Schmerzen haben. Man kann dahinter sogar vermuten, dass er selber einer ist, der Schmerzen hat. Ich meine jetzt, weiß nicht, körperlich, ich meine jetzt vor allem auch im übertragenen Sinne, der an dieser Welt leidet. Tut dir das Leben bisweilen weh, dann bist du heute besonders gemeint. Für euch ist diese Predigt. Es gibt ja so Sachen im Leben, die tun weh, aber die, ja, die gehören halt dazu. Das ist wie so Schnupfen, gehört halt dazu, geht vorbei. Solche Wehtu-Sachen, ja, gibt es. Aber es gibt auch diese Art Sachen, wo sich der Schmerz steigert. Wo du merkst, ich bin hier in der Straße eingebogen und die geht abwärts und das wird irgendwie schlimmer. Eine Frau in Wehen, die weiß sehr genau, das hört jetzt nicht einfach morgen wieder auf. Also das steigert sich bis zur Geburt. Dann hört es auf, aber bis dahin, jetzt bin ich in diese Straße eingebogen und zwar nicht absichtlich, das ist jetzt so. Ja, da gibt es einen gewissen Automatismus und es ist einigermaßen vorgezeichnet, was hier passiert. Es ist nur die Frage, wie lange es dauert. Da ist jetzt was losgetreten und der Schmerz nimmt Fahrt auf. Also tut dir das Leben manchmal weh und du ahnst, oder sagen wir mal mindestens die Erfahrung der letzten Zeit, denn das hat nicht gestern erst angefangen, liegt sehr nahe, das geht vielleicht nicht mehr weg. Das muss ich wohl tragen. Diese Sache ist jetzt so. Das wird nicht leichter. Ich glaube, alte Menschen müssen diesen Gedanken öfter denken. Das ist jetzt wohl so, aber junge Menschen hier und da durchaus auch. So. Die eigenartige Sache, die Paulus sagt, es sind gleich mehrere, finde ich, ist dieses, dass er sagt, dieser Welt, in der du lebst und diesen Schmerz empfindest, dieser Welt geht's genauso. Diese Welt wartet und sehnt sich mit dir, leidet mit dir. Er redet hier von dieser Welt, von der Schöpfung, als wäre die eine Persönlichkeit, als wäre sie ein Wesen, das sich an ihrer Vergänglichkeit, an ihrem So-Sein quält. Wörtlich steht da in Vers 22, wir wissen, dass die gesamte Schöpfung mitseufzt und mit in Wehen liegt. Das übersetzt man nur nicht so, weil das im Deutschen komisch klingt. Aber sie tut das mit uns, sie tut das zusammen mit uns. Also, ich versuche mal die Seltsamkeit des Gedankens nochmal zu sagen. Quasi, du läufst durch den Wald, weil du es drin nicht mehr aushältst. Du musst hier mal raus. Es wird dir zu eng und du weißt nicht, wie es weitergeht. Und das treibt dich jetzt einfach mal raus in die Natur und du machst dir da deine Gedanken und die sind nicht schön. Es quält dich. Dann würde dieser Gedanke hier sein, ja, und diesem Wald, durch den du da läufst, dem geht's genauso. Und die Straßen, durch die du nachts so gehst, denen geht's auch so. Und den lachenden Leuten in der Fußgängerzone. Und wenn sie nichts davon wissen, sie sind Teil dieser Schöpfung. Man hat übrigens gefragt sich in der Theologie, was meint er hier mit Welt? Alles jetzt? Wirklich alles? Und die Mehrheit sagt, ja, so wie er das Wort benutzt, er denkt wirklich an das alles, was geschaffen ist, das Universum. Da gehören Menschen dazu und Tiere und Pflanzen. Und deinem Kanarienvogel geht's genauso. Also, weil er Teil dieser Welt ist. Das ist ein seltsamer Gedanke, finde ich. Und ich konnte gar nicht so richtig entscheiden, ist der jetzt eigentlich tröstend oder ist der frustrierend? Er ist, glaube ich, nur tröstend, wenn man weiß, das ist Teil dieser Welt, die in Wehen liegt. Das zweite Seltsame ist, er sagt, den Menschen, die durch Gottes Geist sozusagen davon wissen oder darauf hoffen, dass da eine neue Welt geboren werden wird, dass die Zukunft eine gute ist, dass diese Schmerzen eines Tages ein Ende haben, die seufzen auch. Die seufzen trotzdem. Und dann noch seltsamer, der Geist Gottes in uns auch. Also hier wird unheimlich viel geseufzt in diesem Text. Man könnte sagen, Gott selbst leidet durch seinen Geist in uns mit und sehnt sich nach der Geburt, nach Erlösung dieser Welt. Und das, worauf da gewartet wird, das klingt ja auch so ein bisschen komisch, das Sichtbarwerden der Kinder Gottes. Also man kann vielleicht sagen, die Geburt des neuen Menschen. Wir haben ja die letzten Predigten immer wieder diese Frage gestellt, wie werde ich ein anderer Mensch? Wie wird man ein anderer Mensch? Wie wird das hier eine andere Menschheit? Und Paulus sagt irgendwie, das hat angefangen mit Christus, aber das ist noch nicht sichtbar, vollendet. So. Die Menschheit ist aus seiner Sicht der Auslöser all dieser Schmerzen. Also irgendwie die Menschheit ist nicht an allem schuld, das ist mir schon klar, aber die Menschheit, ja doch, die Menschheit ist sozusagen der Auslöser, dass es dieser Welt so geht, wie es ihr geht. Eine geheilte Welt, manchmal könnte man das ja denken, die Welt wäre vielleicht geheilt, wenn der Mensch weg wäre. Ne? Ohne den Menschen würde es dem Globus vielleicht besser gehen. Das ist nicht Paulus' Gedanke. Paulus' Gedanke ist, eine geheilte Welt ist eine Welt mit geheilten Menschen. Neuen Menschen. Das Eigenartige an Paulus, das letzte Eigenartige und damit auch am Christentum ist, dass diese Leute bis heute die Hoffnung nicht aufgeben, dass die Welt eines Tages so sein wird. Trotz zigtausend Jahre stöhnender Schöpfung, stöhnender Menschen, hoffen sie das immer noch. Das ist schon, bei allem, was bei Paulus irgendwie auch schwierig zu verstehen ist und in seiner komplizierten Sprache, das finde ich schon das Großartige an dem, was dieser Mann erkannt hat und predigt sozusagen. Das Großartige an seinem Denken ist diese Hoffnung, die sehr universal ist. Hoffnung auf eine erlöste Welt. Obwohl er die Augen offen hat für die Welt, wie sie ist. Hat er sich von Jesus von Nazareth abgeguckt? Deshalb habe ich eben diesen Text vorlesen lassen, wo Jesus ganz ähnliches Bild gebraucht. Ne? So, also von diesem ersten Teil, der Schluss geht so. Vielleicht kannst du das nächste Mal, wenn das Leben dir wehtut, und jetzt nicht nur so ein bisschen, sondern wirklich wehtut, vielleicht, und du ahnst, das geht vielleicht nicht mehr weg. Das wird irgendwie schlimmer, oder? Vielleicht kannst du mal diesen Gedanken denken. Es ist eine schwere Geburt. Diese Welt und mein Leben ist eine schwere Geburt. Aber es ist eine Geburt. Vor dem nächsten Bild habe ich einen Clip mitgebracht, der, wie ich finde, das ein bisschen ausdrückt und auch so ein bisschen schon zum nächsten Bild überleitet. Ich habe diesen Film schon mal erwähnt. Ich hoffe, ich habe damals den Clip nicht gezeigt. Das weiß ich aber nicht mehr so genau. Der Clip heißt Kapernaum, Stadt der Hoffnung. Spielt überhaupt nicht in Kapernaum, spielt in Beirut. Stadt der Hoffnung. Da geht es um einen kleinen Jungen, der in den Slums da aufwächst. Tolle ist, das ist tatsächlich von Schauspielern gespielt, die in dieser Stadt leben und auch in ähnlichen Verhältnissen leben. Wir gucken den Trailer an. Der bringt ein bisschen was von dieser Weltstimmung rüber, die in Wehen liegt. So. Von der Traurigkeit dieses Jungen, von seiner Anklage. Aber es wird, wenn man den Film sieht, deutlich, diese ganzen Figuren, die da mitspielen, die sind alle irgendwie Täter und auch Opfer. Denen tut das Leben auch weh. Keiner ist einfach irgendwie nur böse. Es ist eher irgendwie tragisch, dieser Film. Und gleichzeitig schwingt in dem ganzen Film über so eine Hoffnung mit, so eine leise Hoffnung, so eine Art Schönheit, ein Nicht-Aufgeben, dass es anders werden könnte. Also wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, dann guckt ihn mal, sobald er rauskommt. Ich weiß nicht, ob man ihn im Kino noch irgendwo gucken kann, Stadt der Hoffnung. Der Kleine will seine Eltern verklagen, weil sie ihn auf die Welt gebracht haben. Und er will, dass der Richter irgendwie dafür sorgt, dass sie keine Kinder mehr kriegen werden, keine weiteren. Das zweite Bild ist dies einer Gerichtsverhandlung. Und ich lese wieder einen Abschnitt. Ich habe zwischendurch was weggelassen, jetzt übrigens für die, die es ganz genau wissen wollen. Was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben? Gott ist für uns, wer kann uns da noch etwas anhaben? Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird er uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere schenken? Wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben. Noch mehr, er ist auferweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. In diesem Gerichtssaal ist der Richter parteiisch. Das ist das Seltsame an diesem Bild. Da sitzt der Mensch sozusagen für seine Misere verantwortlich, für eine Menge Schmerzen der Welt verantwortlich. Und der Richter kommt rein und verkündet nicht schuldig. Und jeder im Saal weiß, stimmt gar nicht. Stimmt nicht. Ist ein eigenartiges Bild. Eigentlich sagt er sogar so, die Anklage traut sich gar nicht mehr, ihre Vorwürfe zu erheben. Weil sie schon weiß, dieser Richter ist parteiisch. Der ist für den Angeklagten sowieso. Was bringt die Gerichtsverhandlung? Für Menschen mit Gerechtigkeitssinn ist das fast ein Bild, was ein bisschen, da wird ein bisschen anders. Und für Menschen, die auf Gerechtigkeit hoffen, weil sie nicht auf der Anklagebank sitzen, sondern auf der Anklägerbank, kann das ja fast eine Katastrophe sein. Ja, die Täter kommen davon. So. Aber hier in dem Bild geht es nicht um einen korrupten Richter, der irgendwie, dem die Opfer egal sind. Hier geht es um mich und um dich, die wir alle irgendwie, irgendwann nicht nur Opfer, sondern auch Täter sind. Teil einer Welt, die sich selbst wehtut, Teil dieses Systems. Der ganze Römerbrief beschreibt, was für eine Erlösung darin liegt, dass der Richter diese seltsame Auffassung von Gerechtigkeit hat. Gerecht ist, was gerecht macht. Anderes Wort dafür ist Gnade. So, was hat dieses Bild mit dem Weltschmerzbild von vorhin zu tun, diese Welt, die in Wehen liegt? Auf eine erstaunliche Weise glaubt Paulus zu wissen, dass auf diese Art von Gott geliebt zu sein und deshalb Hoffnung für die Zukunft zu haben, dass das die Schmerzen der Gegenwart um ein Weites überwiegt, um ein Vielfaches übersteigt. Und darum lese ich jetzt die vielleicht schönsten Verse des Römerbriefes, Worte über die Liebe Gottes. Dieser Liebe traut Paulus alles zu. Diese Liebe hat sein ganzes Leben verändert. Diese Liebe, glaubt er, wird den Globus verändern. Vorher, bevor ich es lese, noch dies, das muss ich noch machen. Paulus ist durchaus ein Mensch, der selbst diesen Schmerz nicht nur theoretisch verarbeitet, sondern kennt und spürt. Wahrscheinlich hat Paulus sehr konkrete Ängste. Er schreibt diesen Brief, bevor er nach Jerusalem reisen wird. Er hofft, dass er von dort dann nach Rom kann. Aber er ahnt, dass in diesem Jerusalem ihm Stress begegnen wird, also mehr als Stress. Verhaftung, vielleicht Tod. Und an einer Stelle des Textes, den ich jetzt gleich vorlese, kann man das mindestens erahnen, manche sagen sogar erkennen, dass er diese Worte sagt, auch mit Blick auf seine eigene Situation. Er zählt da nämlich Schmerzen dieser Welt auf und Gefahren, merkt ihr gleich. Und das macht er in anderen Briefen auch, aber er nennt hier ein Wort, was in den anderen Briefen nicht kommt. Ich habe das nicht überprüft, ich habe das nur gelesen, ich hoffe, es stimmt. Nämlich das Wort Schwert. Und damit ist das Schwert des Henkers gemeint. Das bringt er sonst nicht, das bringt er hier aber, wie wenn er damit rechnen würde, wie wenn das in deinem Kopf ist, auch das könnte passieren. Paulus schreibt also nicht so pathetische Zeilen jetzt über die Liebe, die den Schmerz doch überwiegt und so, freu dich doch. Der Mann weiß, was Angst ist. Und er hat welche. Trotzdem hat ihn etwas gepackt, gegen das all diese Sachen verblassen. Was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Not? Angst? Verfolgung? Hunger? Entbehrung? Lebensgefahr? Das Schwert des Henkers? Mit all dem müssen wir rechnen. Denn es heißt in der Schrift, deinetwegen sind wir ständig vom Tode bedroht. Man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Und doch, in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon, durch den, der uns so sehr geliebt hat. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Das ist das dritte Bild. Das Schönste in dieser Reihe, finde ich, in dieser Dreierreihe hier. Wir sind, sagt er, Teil von etwas Besonderem. Und dass wir Teil von etwas Besonderem sind, reicht aus. Um ehrlich zu sagen, was Paulus hier so inhaltlich sagt, finde ich nicht so schwer zu glauben. Ich finde nicht so schwer zu glauben, dass Gott uns liebt und dass uns nichts von dieser Liebe trennen kann. Ich finde aber gar nicht so easy, das so zu glauben, dass einem das ausreicht. Also mehr als ausreicht, dass einen das beflügelt, aufrichtet, beruhigt, versöhnt, trägt in all dem, was da vielleicht Schmerzhaftes in dieser Welt ist. Nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen. Das ist in der Tat das Wichtigste, Schönste, was man über den Menschen sagen kann, was man vielleicht als Mensch über seine Existenz entdecken kann. Ja, meine Frage ist aber, geliebt sein in Angst, reicht das zum Glück, also zum empfundenen Glück? Der Frage gehe ich zum Schluss noch mal kurz nach. Also, geliebt, sich geliebt wissen in Angst, in echter Angst, reicht das? Kann man das sagen? Ohne da drin zu stecken, lässt sich das natürlich leicht sagen, aber ist der Verängstigte, der wirklich Verängstigte, wird der durch die Liebe Gottes dann vor überbordender Panik bewahrt und kann die Angst dann tragen und sie verwandelt sich fast in Mut. Oder geliebt sein in Hunger, das ist ja jetzt etwas, das kann man auch leicht sagen, wenn Hunger nur das ist, was so lange dauert, bis die nächste Dönerbude kommt. Aber wenn Menschen hungern auf dieser Welt, verhungern, kann man, um es krass zu sagen, kann man von Gottes Liebe getrost verhungern oder verfolgt werden, ja, dem Schwert entgegentreten, haben Menschen gemacht, ja, ich weiß, teilweise auch seltsam ruhig, teilweise, von denen lesen wir dann in Büchern. Es kommt mir nur so vor, als ob es irgendwie lächerlich ist, das zu behaupten, wenn man es nie erlebt hat. Diese Schmerzen, von denen ich am Anfang geredet habe, die nicht weggehen, sondern wo du ahnst, die steigern sich, die gehören jetzt zu meinem Leben, die tun echt weh. Solche Schmerzen, dass wenn einer fragt, wie geht's, dass du dann entweder lügen musst oder beschissen sagen musst und dann noch eine halbe Stunde Zeit brauchst, um das zu sagen, was los ist. So, diese Schmerzen, ist die Liebe Gottes in diesen Schmerzen dann wirklich dein Glück? Und ich habe gedacht, vielleicht muss man so darauf antworten. Ein Teil der Antwort ist, ich weiß es nicht. Denn ich weiß nicht, ob du dann glücklich bist trotzdem. Ja, ob du dann dieses Lied singen kannst, allein deine Gnade genügt. Ich singe das immer so ein bisschen verhalten, weil ich denke, na ja, je nachdem. So. Also, was ich meine, diese bisschen überlegene Christlichkeit, komme was wolle, mir raubt nichts die Zuversicht. Was brauche ich schon außer Gott? Also, wenn es so ist, Respekt. Wenn das ein Mensch in Leid sagen kann, großen, allergrößten Respekt. Ich finde es ein bisschen unredlich, das zu versprechen. Dass die Liebe Gottes dich dann beflügeln, emotional aufrichten, beruhigen, versöhnen, tragen wird. Ist die Liebe Gottes zu dir im Leiden dein Glück? Ein anderer Teil der Antwort ist, ja, natürlich. Und ich glaube, dass Paulus diesen Teil der Antwort meint. Ich glaube, hier geht es darum, die Liebe Gottes zu uns, die ist von unserem Gefühl völlig unabhängig. Ein Mensch, der in Panik verzweifelt, der vielleicht sogar verhungert, der in Lebensgefahr umkommt oder der einfach am Schmerz zu zerbrechen droht, der ist von Gott geliebt und ob er das dann merkt oder nicht, das wird dann der Liebe Gottes nichts ändern. Ich glaube, das meint Paulus. Und diese Liebe Gottes, die wird eines Tages die Welt erlösen, wie bei einer Geburt. Und ob einer nun lachend oder weinend durch diese Welt gewandert ist, das wird dann keine Rolle mehr spielen, er wird dabei sein. Und vielleicht ist dieses Wissen dann tatsächlich etwas, was einen emotional aufrichten kann, wenn es schwer wird. Diese dieses Wissen ist, denke ich, das, was Paulus nach Jerusalem reisen lässt, obwohl er Angst hat. Dieses Wissen, nichts und niemand kann uns trennen von der Liebe Gottes. Nichts und niemand. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.